In der heutigen Episode Diversified Deals sprechen Paul und ich natürlich wieder über Elon Musk. Wir sprechen über Pony AI, die von der Nasdaq nach Hongkong reiten wollen. Wir sprechen über Veraxa, die ein SPAC planen beim Nasdaq. Und es gibt einen Deep Dive zum Thema Private Credit Funds in Europa. Und zwar plant PIMCO ihren ersten LTIF. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversified Deals. Heute wieder live in Natur und in Farbe. Neben mir sitzt der Paul. Hi Paul.
Hi Henrik.
Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ich meine, wie soll es anders sein? Ich gucke in unsere Notes rein und wir reden mal wieder über Elon Musk.
Ja, hoffentlich heute mal nicht so lange. Tendenziell ja auch zukünftig gar nicht mehr so viel, weil er jetzt sein sanfter Abgang aus dem Weißen Haus beziehungsweise aus dem erweiterten Weißen Haus ansteht.
Ja, wenn das Vermögen schrumpft, dann sollte man sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren, oder?
Genau. Ich glaube, das freut den einen oder anderen Tesla-Aktionär ganz bestimmt. Aber eben vielleicht auch Mitarbeitende von X, der Firma, die Elon Musk gekauft hat damals für 44 Milliarden.
Twitter
hieß es noch, umbenannt in X. Inzwischen ist ja X Teil geworden von XAI.
Also haben wir darüber geredet, ja.
Wir sprachen darüber, genau, Equity Swap. Und soll jetzt eben Geld ansammeln. Also er versucht jetzt basierend auf diesem Swap und der Datenpower, die jetzt über X in XAI reingekommen ist, jetzt Geld einzusammeln.
Okay. Warum hast du es mitgebracht? Warum sollten das die Zuhörerinnen und Zuhörer am Wochenende auf jeden Fall auf irgendwo droppen für unnützes Wissen?
Also ich glaube, genau, unnützes Wissen Folge 1. nein, also es geht um 20 Milliarden, es geht um eine der größten Bewertungsrunden Private Markets Geschichte. Was daran natürlich so ein bisschen die Frage ist, OpenAI hat auch kürzlich nochmal eingesammelt, 40 Milliarden, wo so ein bisschen das Limit kommt, ja, und wie die Modelle sich jetzt tatsächlich weiterentwickeln. Das werden wir, glaube ich, noch sehen, ob wirklich diese Rieseninvestments, vor allen Dingen in CapEx, also in Entwicklung von der KI, ob das wirklich durchschlägt auf die Modelle, ob die wirklich so viel besser werden.
Ja, ist spannend. Wir hatten genau drüber auch schon gesprochen, über die Finanzierungsrunde von OpenAI. Es sind jetzt natürlich Zahlen, die da zu Buche geschlagen werden, die sind out of this world. Und mal sehen, ob es am Ende dann auch so zurückgezahlt werden kann hinsichtlich der Investoren, die sagen, da investiere ich rein. Haben wir gut abgefrühstückt, würde ich sagen.
Ja.
Gehen wir weiter oder reiten wir weiter? Paul, ich weiß, du hast mich so erwartungsvoll angeschaut bei diesem Übergang jetzt hier gerade. Und zwar geht es um...
Der ist sehr gut gelungen.
Pony AI.
Genau.
Was oder wer ist Pony AI?
Pony AI ist im Grunde ein von Toyota unterstütztes Robotaxi-Startup.
Ja, da passt der Name wirklich.
Oder?
Ne? Also, wie die Faust aufs Auge.
Genau. Man reitet sozusagen auf diesem digitalen Wesen durch den Sonnenuntergang. Vor 6 Monaten ging es an den Nasdaq. Damals noch das Gefühl, hey, jetzt haben wir es geschafft. IPO, 260 Millionen. Zwar jetzt nicht gigantisch, aber zumindest schon mal ein schönes Cash-Event. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass sich Pony AI zurückzieht.
Okay.
Beziehungsweise ein zweites Listing macht in Hongkong, weil es eben dann doch als, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, als chinesisches Startup so ein bisschen Sorge hat, in die Kreuzfeuer zu geraten. Und
verständlich. Also zum einen das und zum anderen, wenn man sich ja den Wert dessen anschaut, ne, Börsengang 2022 mit 8 Milliarden Dollar bewertet und jetzt entspannte 6 Milliarden Dollar weniger.
Yes.
Woran liegt's?
Gute Frage. Also ich bin nicht so tief in autonomen Fahren Welt unterwegs. Ich glaube, es gibt Waymo, es gibt da also ordentlich Konkurrenz. Es gibt natürlich die Frage, wie sich so ein Startup, dessen Markt vor allen Dingen die USA sind, durchsetzen kann, wenn es chinesischen Hintergrund hat, vor allen Dingen gegen US-Competitors. Und ich glaube, Toyota als Backup ist da jetzt auch nicht gerade aktuell in der tollsten Position.
Nicht so schlecht, aber wie du schon sagst, geografisch, strategisch wahrscheinlich dann doch eher da getrieben. Aber die Frage an dich, ist es ein Investment für Frank Thelen?
Meinst du, ob es auf den Inverse Frank Thelen Index kommt oder?
Oder den 10X Fund oder? Genau. Ne, ich spiele ja darauf an, so mit modernen Transportwesen.
Genau.
Hat Frank Thelen ja seine Erfahrungen gesammelt.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er auf jedes Pferd aufspringt. aber eigentlich, ja, also tendenziell mit einem Hongkong-Listending und einem USA-Listing kann er da bestimmt eine tolle Story erzählen, die ein paar Anleger auch überzeugend finden.
Ja, so. Spannend. Schauen wir mal, ob nach Lilium genau. Das nächste Pferd in den Stall kommt. So, und jetzt reicht's auch mit den Wortwitzen.
Genau. Wird jetzt deutlich schwieriger beim nächsten Thema.
Das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Veraxa, Spec zum Listing, zum IPO, und zwar an den Nasdaq. Paul, erklär doch mal, was ist Veraxa?
Veraxa ist ein Schweizer Biopharma-Unternehmen.
Also sehr deutsch ausgesprochen, nehme
genau.
ich an.
Genau, ja. Veraxa. ich habe für einen Schweizer Konzern gearbeitet.
Okay.
Genau. Die
ist das so, wenn man, sobald man einmal Gehalt in Schweizer Franken erhalten hat, darf man so reden?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, wenn man einmal Gehalt in Schweizer Franken bekommt, hat man so eine Proto-Staatsbürgerschaft. Okay. Oder so eine Assoziation zumindest. Ja, ich darf dann Calls mit Grüzi beginnen.
Fair. Okay.
Genau, also Schweizer Biopharma, das ja, genau in über ein NAS, über ein SPAC, du hast es schon angesprochen, mit Voyager Acquisition an den Nasdaq will. Also wir redeten jetzt gerade von Pony AI, die so ein bisschen den Rückzug wagen oder zumindest ein zweites Standbein aufbauen. Veraxa will jetzt in die USA, da geht es vor allen Dingen darum, ehrlicherweise um Cash einzusammeln. Sie wollen so mit ungefähr 1,6 Milliarden Bewertungen listen, auch erst Ende des Jahres, also warten jetzt mal ein bisschen ab. Und gerne 250 Millionen in etwa dabei rausziehen, das dann in Studien fließen soll und im idealen Fall natürlich auch so ein bisschen, wahrscheinlich den Marktgang von ein oder zwei Medikamenten befördern soll.
Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, okay, was interessiert mich jetzt ein Spec von Veraxa an der Nasdaq?
Ja.
Grundsätzlich ist ja super, super, super spannend, weil wir haben ja auch oft schon jetzt auch über Biotech-Konsolidierung etc. gesprochen. Wie wird es denn jetzt oder wie ist es möglich, in dem schwierigen IPO-Umfeld halt Richtung Exit zu gehen, Richtung Cash? Und das zeigt, es könnte ein Blueprint sein, oder beziehungsweise es könnte einfach ein Vorbild sein für andere Biotech-Unternehmen, Startups, das ähnlich zu machen. Es wird sich zeigen, ich glaube, es werden einige Biotech-Augen auf Veraxa gerichtet sein, vor allem in Q4 2025, ob es passiert und vor allem, wie erfolgreich es passieren wird.
Genau, absolut. Und dann ist es Biopharma und darüber hinaus, dann werden auch noch, glaube ich, ein, zwei andere Branchen mit draufschauen, wie das funktioniert.
Gehen wir weiter, Paul, und zwar jetzt Teil 2 in unseren Deep Dive, und da hast du ein Thema mitgebracht, und zwar plant PIMCO ihren ersten Private Credit LTIF für Europa. Mehrere Fachbegriffe in einem Satz, lass uns mal auseinander
dividieren, genau. Fangen wir an.
Klamüsern.
Genau, mit Private Credit vielleicht.
Ja.
Ich glaube, Private Equity kennen jetzt die meisten, die zuhören, auf jeden Fall. Also Private Equity heißt im Grunde Einkäufe von einem, also auf dem privaten Markt, also nicht von Banken, geförderten Einkauf von Unternehmen in andere Unternehmen. Also die Equity wird sozusagen gekauft, deswegen heißt es Private Equity.
Ja, genau, also Private Equity, genau, also nicht börsliche Eigenkapitalinvestition. Und Private Credit quasi genau das andere Seite, also nicht börsliche Beteiligung am Fremdkapital. Also bedeutet, dass du beziehungsweise der Asset Manager dem jeweiligen Unternehmen einen Kredit gibt. Ganz simpel. So dargestellt. Ich habe noch PIMCO, vielleicht für alle, die PIMCO noch nicht kennen oder nicht kennen, natürlich eine riesen Bude, aber erklär doch mal ganz kurz.
Also PIMCO, wie du sagst, einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Vorrangig in USA und angelsächsischen Raum bekannt. In Europa ehrlicherweise noch gar nicht so aktiv. Und ich glaube, das ist ja das Spannende, dass sie jetzt eben auch Richtung Europa schauen.
Ja, das ist das super spannend ist. Und dann jetzt kommen wir zum dritten Fachbegriff, den ich verwendet habe, und zwar LTIF.
Genau.
Wir haben öfter schon drüber geredet, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch den ich sag mal, Regular-Podcast mit Robin und mir verfolgen, haben schon mal von ELTIF gehört. ELTIF steht für European Long-Term Investment Fund und macht es möglich für Privatanleger, also quasi für alle, die zuhören. Du, Paul, bist natürlich ausgeschlossen als Profi-Anleger, weil du sehr reich bist.
Ganz,
das haben wir letzte Woche ja auch schon geklärt. Ja. Ja, in genau diese Produkte zu investieren.
Ja.
Und was ein positiver Nebeneffekt ist, ist genau, dass wir darüber sprechen, dass jemand wie PIMCO nach oder beziehungsweise Fonds in Europa anbietet. Das ist nicht nur PIMCO, da steht einiges auch in der Pipeline von großen Asset Managern. Ihr habt sicherlich davon gehört, dass BlackRock ein ELTIF launcht. Es gibt die Partners Group, die ein ELTIF haben. Es gibt die UBS, die ein ELTIF haben. Es gibt die BNP Paribas Asset Management, die auch einen Private Debt ELTIF haben. Da kommt auf jeden Fall einiges auf die Anleger zu. Aber lass uns gerne nochmal konkret reingehen, was PIMCO plant.
Genau, total gerne. Also jetzt kennen wir die Struktur so ein bisschen. Ne? Es geht um Private Credit, also es geht um Kredite, die an Unternehmen gegeben wurden. Die sind natürlich immer besichert. Also da liegt was im Hintergrund, ein Vermögenswert als Sicherung. Bei diesem ELTIF, den sie jetzt aufgelegt haben, der besonders für Europa eben ausgerichtet ist, da liegen Sachwerte dahinter, die, sagen wir mal, relativ sicher sind. Also Immobilien, so Lagerbestände und so, also Sachen, Dinge, die wirklich einen ziemlich messbaren Gegenwert haben.
Also klassisch Anlagevermögen.
Genau, klassisches Anlagevermögen. Heißt, die wirken zumindest erstmal relativ sicher. Als ist jetzt nicht völlig abgespacede Kredite, die basierend auf Buchwerten von Startups oder sowas gewährt.
Ja, richtig. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu erwähnen. Also, das, wenn man jetzt irgendwie denkt, man hört zum ersten Mal, okay, Private Credit Fund für nicht börslich gelistete Unternehmen, okay, was ist da drin? Und es ist ja unfassbar risikoreich. Wenn man sich letztendlich dann das Produkt anschaut, also je nachdem, ich kann nur von dem sprechen, was wir bei uns auf der Plattform haben, das ist tatsächlich der Private Debt Fonds von der BNP Paribas Asset Management. Der hat eine geringere Risikostufe zum Beispiel als ein MSCI World. Also es gibt ja diese standardisierten Risikoskalen von 1 bis 7, der hat eine 3. Klar muss man immer drauf schauen, wie ist das hinsichtlich Liquidität jetzt im Vergleich zu einem Kapitalmarktprodukt. Aber worauf ich hinaus möchte, da kommen Kredite an Unternehmen rein, die jetzt keine Pommesbude sind, sondern die gehobener Mittelstand sind, die ein positives und das auch bis zu einem gewissen Grad positives EBITDA, die und dann genau auch, wie du sagst, halt Forderungen, Immobilien, whatever hinterlegen können, um tatsächlich, falls der Fall X eintritt, dass es halt auch Entschädigungen geben könnte, wenn der Kredit nicht zurückzahlbar ist.
Genau, ja super. Also genau darauf läuft es hinaus, ne? Also ein Produkt zu schaffen, was über ELTIF handelbar wird, was Richtung Private Credit geht und auch damit einen Zugang wieder bietet zu einer neuen Anlageklasse oder Anlageform. Das ist auch nicht der erste ELTIF in die Richtung. Es gibt schon ein, zwei. Also es gibt zum Beispiel auch einen von Carlyle. Das Spannende natürlich bei PIMCO ist, das ist jetzt ein riesen Vermögensverwalter, der sich diesen europäischen Markt eben spezifisch anschaut. Die erwähnten Apollo und Blackstone, glaube ich, sind eher auf USA aktuell noch spezialisiert. Das heißt, diese Anlageform kommt jetzt eben auch immer mehr nach Europa.
Ja, absolut. Und ich glaube, warum es natürlich spannend ist, ich meine, wenn man sich diese komplette Portfolio-Allokation mal anschaut, wir haben ja auch öfter schon über den Family Office Report angesprochen von der UBS, dann hast du halt drei große Anlageklassen im Private Market Segment. Das ist halt nicht nur Private Equity, das ist dann Private Equity Infrastruktur und Private Debt / Private Credit, was letztendlich das gleiche ist. Genau, was ja letztendlich auch einfach nochmal eine andere Risikostruktur hat und letztendlich geht es ja auch darum, um auf mögliche Diversifikationsmöglichkeiten hier aufmerksam zu machen. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Entwicklung und vor allem, dass dann halt auch wirklich die großen Asset Manager Potenziale sehen und diese ELTIFs auch halt auch auflegen.
Genau. Die einzige Frage ist ja, wann wir denn dann den PIMCO Private Credit ELTIF bei euch auf der Plattform sehen, um ihn uns zumindest genauer anschauen zu können.
Ich sag mal so, es sind einige Namen genannt, mit denen wir reden und einige Namen, die genannt wurden. Da wird auch relativ konkret was kommen. Welcher Name von welchem Asset Manager das dann sein wird, das erfahrt ihr auf jeden Fall als erstes hier im Podcast, wenn ich dann ein bisschen mehr dazu erzählen kann.
Super. Da kommt so ein bisschen das journalistische Gehen durch, dich so ein bisschen in die Richtung zu lotsen, uns die Dinge preiszugeben, aber wir warten natürlich.
Ja, das hilft dann auch, dass man zumindest mal sich so in der Uni mal so Public Relations 101 mal durchgelesen hat, mal gestriffen hat.
Merke ich, ja.
Toll, hat mir Spaß gemacht. Das war die Folge für diese Woche. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne direkt bei LinkedIn. Paul freut sich über jede Nachricht genauso wie ich, die in unserem Postfach landet. Ansonsten hello@morningcrunch.de oder hello@investnow.com. Paul?
War eine Freude.
Ja, ebenso ein innerliches Blumenpflücken und bis nächste Woche. Ciao.
Auf Wiedersehen.